Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, Ostern ist vorbei.
Richtig.
Und wir hatten gar kein Osterspecial gemacht. Das wäre ja auch mal was gewesen, ne?
Du, wir haben das ja letztes Jahr gemacht. Und ich habe diesmal auch wieder nach Ostergeschichten geguckt und ich bin auf dieselbe gestoßen, die ich letztes Jahr gemacht habe. Ich war ganz froh, dass ich keine neue Ostergeschichte suchen musste.
Und mich hat ja immer noch so ein bisschen mein letzter Fall verfolgt. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch einen kurzen Fall erzählen, an den ich denken musste, als ich in der letzten Folge von JC erzählt hatte. Und zwar JC sowie auch Natascha Kampusch waren ja Opfer von Entführern, Peinigern und konnten sich ja nach Jahren der Gefangenschaft aus der Hölle befreien und zu ihren Familien zurückkehren. Aber was ist mit der Tochter meines prominenten Paares geschehen? Dem einen oder anderen ist sicherlich noch dieses Lied bekannt. Es wurde von Albano und Romina Power gesungen. Felicita, ein Welthit. Aber was ist schon ein Welthit, wenn die eigene Tochter, Ilenia, verschwindet? Vor fast 31 Jahren verschwand die damals 23-Jährige spurlos in den USA. Sie hatte da eine Weltreise gemacht und fortan versuchten ihre berühmten Eltern, Albano und Romina Power, ihre Tochter zu finden. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass an so einem Schicksal auch die Ehe zerbrechen kann, was auch hier der Fall war. Kennst du den Fall noch? Sagt dir das was?
Das sagt mir tatsächlich ganz dunkel noch was, ja.
Ich möchte euch hier nur ganz kurz erzählen, wie es zu dem vermissten Fall kam. Und zwar Silvester 1993 gab es den letzten Kontakt mit den Eltern. Und am 6. Januar das letzte Lebenszeichen und wurde aus dem Hotel Le Dallet aus New Orleans verzeichnet. Seitdem gibt es keine Spur mehr von Ilenia. 2015 hieß es sogar, dass Ilenia Opfer eines Serienkillers Happy Face geworden ist. Und 1994 wurde eine Frauenleiche gefunden und Ermittler in Palm Beach, das ist bei Florida, hatten damals Speichelproben von Albano und Romina Power und ihren weiteren drei Kindern angefordert. Und 2014 hatten Forensiker der Unbekannten per 3D-Rekonstruktion ein Gesicht gegeben, das dem von Albanos und Romina Powers Tochter verblüffend ähnelte. Allerdings passten die DNA-Abgleiche nicht. Und was wohl letztendlich zur Trennung führte, dass beide Elternteile anderer Ansicht waren. Und da kann ich mich nämlich noch dran erinnern. Albano hat 2014 die Tochter für tot erklärt, um eine Beerdigung zu arrangieren und endlich Abschied nehmen zu können. Er vermutete, dass sie sich im Drogenrausch das Leben genommen hat. Romina teilt die Vermutung nicht und glaubt noch fest daran, dass die Tochter noch irgendwo versteckt lebt. Es gab auch 2022 Hinweise, dass Ilenia in Berlin leben würde. Diese Hinweise führten aber ins Leere. Somit weiß man an dieser Stelle nicht, ob sie Opfer eines Verbrechens wurde, versteckt irgendwo lebt oder gar tot ist. Jedenfalls ist es nicht ausgeschlossen, Tanja, dass sie gegebenenfalls genauso ein Schicksal durchlebt wie Natascha oder gar JC. Ich hoffe, dass Albano mit seiner Vermutung abschließen konnte und Romina irgendwann auch ihre Ruhe finden wird, beziehungsweise die Tochter in ihre Arme schließen kann. Ich stelle mir diese Ungewissheit so schlimm vor, dass man einfach nicht weiß, was geschehen ist.
Das finde ich auch immer bei diesen Fällen am allerschlimmsten.
Ja, ne?
Diese Ungewissheit, ja.
Man wacht ja mit den Gedanken auf und geht mit diesem auch ins Bett. Und da wird auch Zeit keine Wunden heilen, aber es zur Gewohnheit werden lassen und was sich dann etwas anders anfühlt. Hm. Aber auch krass, oder? Und deswegen musste ich da so ein bisschen dran denken, dass vielleicht mit diesem Mädchen genau das Gleiche passiert.
Ja, und mit so vielen anderen, die verschwunden sind. Ne? Das mag man sich gar nicht vorstellen.
Nee. Und da habe ich gedacht, dann gehe ich doch gleich mal einen Schritt weiter in diesem Fall und berichte mal etwas von diesem Happy Face Killer. Mhm. Und dieser Happy Face Killer, der ja auch verantwortlich sein sollte, eine Zeit lang für den Tod von Ilenia, aber das denn doch nicht war, hat aber eine Menge anderen Frauen das Leben genommen. Keith Hunter Jespersen. Er hatte eine gewalttätige und unruhige Kindheit unter einem herrschsüchtigen, alkoholkranken Vater. Von seiner eigenen Familie wie ein Ausgestoßener behandelt und schon in jungen Jahren von anderen Kindern wegen seiner Größe gehänselt. War Jesperson ein einsames Kind, das eine Vorliebe, Achtung Tanja, für das Foltern und Töten von Tieren zeigte.
Das kennen wir ja schon.
Seine Tochter sagte später auch aus, dass sie ihren Vater beobachtet hat, wie er Katzen stranguliert. Der hat sie so mit Wäscheklammern an eine Wäscheleine gehängt und dann hatte die erschlagen, diese Katzenbabys. Und das ist ja wieder so ein Phänomen eines möglichen späteren Serienmörders, wie wir das ja alle schon wissen. Obwohl Jesperson in seiner Jugend immer wieder in Schwierigkeiten geriet und unter anderem zweimal versuchte, Kinder zu töten, die ihm in die Quere gekommen waren, schloss er die Highschool ab, sicherte sich einen Job als Lkw-Fahrer, heiratete und bekam mit seiner Frau 3 Kinder. Im Jahr 1990, nach 15 Jahren Ehe, wurde Jesperson geschieden und sein Traum, ein Royal Canadian Mounted Policeman zu werden, zerplatzte nach einer Verletzung. Und in diesem Jahr begann Jesperson zu töten, nachdem er wieder als Lkw-Fahrer fuhr. Er war zu diesem Zeitpunkt 35 Jahre alt. Sein erstes Opfer, die 23-jährige Tawnya Bennett, wurde am 21. Januar 1990 getötet. In einer Kneipe lernte er die behinderte Bennett kennen und überredete sie, zu ihm nach Hause zu gehen. Nach kurzem Saufgelage vergewaltigte er sie, schlug sie mehrmals ins Gesicht, sodass die Nase so weit zertrümmert war, dass kein Knochen mehr ganz war. Letztendlich erdrosselte er sie. Die Leiche wurde in einem Randgebiet von Portland gefunden. Krass war auch, Tanja, dass sich daraufhin ein Paar bei der Polizei stellte, dass ich gar nicht mit dem Mord zu tun hatte und die Frau dafür 4 Jahre in Knast wanderte, weil sie behauptete, Tawnya stranguliert zu haben und ihr Freund sie vergewaltigt. Bis Jesperson die Tat an Bennett gestanden hatte und verriet, wo er damals die Handtasche versteckt hatte, das wusste das verurteilte Paar nicht und daraufhin kam die Frau wieder frei. Also manche denken sich wirklich wirre Sachen aus, ne? Und sowas hatten wir auch schon bei einigen Tätern. Auf einem Parkplatz wurde Jesperson von einer angetrunkenen Frau mit Kind angesprochen und er nahm sie mit im Auto. Kurze Zeit später wollte er von ihr Oralverkehr und das Kind blieb auf der Rücksitzbank. Und beim Oralverkehr wollte er ihr dann das Genick brechen. Das klappte nicht und er brachte beide wieder zurück zum Parkplatz. Und sie merkte sich das Nummernschild und kurze Zeit später wurde er verhaftet wegen Mordversuch. Und das konnte er entkräften, weil er meinte, dass das so in diesem Fahrzeug zu eng war und dass es in dieser Situation dazu kam. Mhm. Und er wurde wieder freigelassen. Und das meine ich damit, dass wir es schon mal öfter hatten. Serientäter waren schon fast verhaftet und wieder frei.
Das haben wir total oft. Ja. Und das Problem ist, dass sie ja dadurch dann sich auch immer sicherer fühlen.
Genau. Und so tötete er bis 1995 weitere Sexarbeiterinnen und Anhalterinnen in verschiedenen Bundesstaaten. Und somit war die Ermittlung des Täters auch nicht ganz einfach. Meistens hat er seine Opfer umgebracht, wenn sie ihn irgendwie genervt haben. Sein vorletztes Opfer zum Beispiel war eine Anhalterin, die während der Fahrt meinte, er möge doch etwas schneller fahren, weil sie ihren Freund noch treffen wollte. Und daraufhin hat er sie im LKW vergewaltigt, gefesselt und unter dem Truck fixiert, halb tot, sodass das Gesicht durch den Asphalt abgeschliffen wurde. Auch die Hände waren so fixiert, dass man die Fingerabdrücke nicht nehmen konnte. Und was dafür sorgen sollte, dass man die Tote dann nicht mehr identifizieren konnte. Und Jespersons letztes Opfer war Julie Winningham, die seine Freundin gewesen war. Und sie wurde am 10. März 1995 im Bundesstaat Washington getötet und ihre Leiche am nächsten Tag entdeckt. Und nur aufgrund von Julie konnte man Jesperson überführen, da eine Verbindung zu ihm bestand. Und er selbst sagte auch aus, dass er sich immer wieder gewehrt hat gegen seine Triebe und dafür Brandstiftung verübt hat, was ihn kurzfristig auch seinen Trieb nahm. Er hat auch öfter mal Feuer gelegt. Und in den Wochen nach dem Mord an Tawnya Bennett, als die ganze Aufmerksamkeit auf das geständige Paar gerichtet war, schrieb Jespersons ein Geständnis an die Toilettenwand einer Raststätte und unterschrieb mit einem Smiley. Als dies nicht die gewünschte Aufmerksamkeit erregte, schrieb er Briefe an Medien und Polizeibehörden, in denen er seine Morde gestand. Und den Anfang machte ein sechsseitiger Brief an eine Zeitung, in dem er die Einzelheiten seiner Morde enthüllte. Er unterschrieb jeden Brief mit einem Smiley. Dies veranlasste Phil Stanford, einen Journalisten, Jespersen The Happy Face Killer zu nennen. Dadurch hat er den Namen. Mhm. Und Jespersen wurde schließlich zu 6 aufeinanderfolgenden und gleichzeitigen Haftstrafen von insgesamt 120 Jahren verurteilt. Ungewöhnlich ist auch, dass darunter auch ein Opfer ist, was zu dem Zeitpunkt noch nicht identifiziert war. Aber 2022, also noch gar nicht so lange her, nach 29 Jahren konnte aufgrund weiterer technischer Hilfsmittel die damals 45-jährige Patricia Skibble identifiziert werden, die aufgrund eines Streites mit ihrem Partner abends das Haus verließ und in die Arme von Jespersen lief. So kann Schicksal sein.
Tragisch.
Ne? Ja. Er sitzt hinter Gittern im Staatsgefängnis von Oregon. Und das aufgrund eines Deals. Er hat 8 Morde gestanden. Vorher behauptete er, er habe um die 160 Frauen getötet. Was er widerrief, und der Deal beinhaltete auch, dass er nicht in einen anderen Bundesstaat ausgeliefert wird, da er sonst dort zum Tode verurteilt werden könnte. Und er hat Angst vorm Sterben. Das lassen wir jetzt mal so stehen, Tanja.
Ja.
Er sagte übrigens bei einem der Verhandlungstage über seine Opfer: Es war ihr Schicksal, durch meine Hände zu sterben, wie bei einem Autounfall oder durch eine Krankheit.
Gruselig, dieser Mensch.
Ja, ne? Ja, Tanja, das war der Happy Face Killer, der ja Gott sei Dank nicht die Tochter von Albano und Romina ermordet hat. Tanja, dann kommen wir jetzt zu deinem Fall.
Ja, und wir haben ja gerade bei deinem Fall gesehen, dass in dem Moment, wo der Täter vielleicht auch mal in seinem näheren Umkreis eben jemanden ermordet, dann findet ihn die Polizei relativ schnell, weshalb ja viele Täter dazu übergehen und eben fremde Personen ermorden. Und mein Täter hat es aber genau andersrum gemacht und er hatte eine ganz besondere Taktik, um trotzdem nicht so schnell aufzufliegen. Aber dazu komme ich gleich.
Also vorsätzlich
ja.
Hat er diese Taktik.
Ja, da hat er sich wirklich was bei gedacht. Und wir machen einmal einen Schritt ins Jahr 1986 nach Colorado. Und stell dir vor, du bist zu dem Zeitpunkt ein 5-jähriges Mädchen und wirst von deinem Vater im Park ausgesetzt. Und viele Jahre später musst du erfahren, das war nicht dein Vater. Du warst 5 Jahre lang gekidnappt.
Das schließt ja schon wieder so ein bisschen an meine ersten Geschichten an, ne?
Ein ganz bisschen, genau. Und dass dieses Mädchen nicht umgebracht wurde, ist vermutlich auch pures Glück gewesen. Denn viele andere hatten nicht so viel Glück. Es geht um Terry Rasmussen, der den Spitznamen der Chamäleon-Killer bekommen hat. Er wurde 1943 geboren und heiratete, nachdem er in der Navy war. Und bekam mit seiner Frau 4 Kinder. Weil er gewalttätig war, ließ sich seine Frau scheiden. Und in den späten 70ern zog er nach New Hampshire. Und da geht seine Karriere als Chamäleon im Grunde los. Denn dort war er dann als Elektriker tätig unter dem Namen Bob Evans. Und ich denke mal, in den 70er Jahren war das in Amerika noch relativ einfach, seine Identität vielleicht zu fälschen. Denn das klappte sehr gut. Er heiratete Elizabeth und Elizabeth Evans wird ein Name sein, der zum Schluss dieser Geschichte nochmal wichtig wird. 1981 lernt er Denise kennen, seine Freundin, die nach sehr kurzer Zeit mit ihrer 6 Monate alten Tochter verschwindet. Und das Tragische ist, dass ihre Familie niemals eine Vermisstenmeldung aufgibt, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie finanzielle Probleme hat und deswegen die Stadt verlassen hat. Eine Leiche wurde nie gefunden, aber man geht davon aus, dass das erste Opfer von Terry Rasmussen war. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Mädchen, denn die 6 Monate alte Tochter nahm er mit sich und lebte 5 Jahre lang unter einem neuen Namen, nämlich Curtis Kimball, mit ihr zusammen und gab sie als seine Tochter aus. Er wurde dann wegen Drogen am Steuer erwischt, wurde aber nicht angeklagt, wechselte aber wieder seine Identität und wurde Gordon Jensen.
Immer noch mit dem Kind?
Zu dem Zeitpunkt noch mit dem Kind, und als Gordon Jensen setzte er sie dann 1986 im Park aus.
Warum? Weil das nicht mehr zu der neuen Identität passte?
Man weiß es nicht.
Ja, okay.
Aber auch diese Identität behielt er nicht lange. 1988 wurde er als Gary Mockerman verhaftet, weil er ein Auto gestohlen hatte. Und jetzt hat die Polizei einen ersten Anhaltspunkt. Denn die Fingerabdrücke von Gary Mockerman sind dieselben wie von Curtis Kimball. Und somit weiß man, man hat in dem Moment den Mann, der ein Kidnapper ist. Und er wird zu 3 Jahren Haft verurteilt, kommt allerdings nach sehr kurzer Zeit wieder frei. Und was macht er, nachdem er frei ist? Er legt sich natürlich eine neue Identität zu. Er wird Larry Venner. Und seine neue Freundin, Yoon-Sun Jun, verschwindet 2 Jahre, nachdem sie mit ihm zusammen ist.
Das heißt, er lebt immer in einer neuen Identität, um jemanden kennenzulernen und den dann zu töten.
Vermutlich.
Ja, ne?
Er hat im Grunde, anstatt dass er Menschen getötet hat, die er nicht kennt, sodass man auf seine Identität keine Rückschlüsse ziehen kann, hat er Menschen getötet, die er kannte, aber seine Identität gewechselt.
Ja.
Er hat es im Grunde einfach umgedreht. Mich wundert es aber trotzdem, wie einfach das gegangen ist.
Zu dem Zeitpunkt, ja.
Ne? Also wir sind jetzt im Jahr 2001. Seine Freundin wird gefunden. Die Leiche ist in ihrem Haus unter Katzenstreu versteckt. Gestorben ist sie durch stumpfe Gewalteinwirkungen auf den Kopf. Und damit ist Larry Venner gefasst. Er kommt lebenslänglich ins Gefängnis und er verzichtet komplett auf eine Verteidigung. Und das wundert jetzt natürlich alle. Warum möchte jemand überhaupt keine Verteidigung haben? Und gibt sich einfach geschlagen. Und es gibt eine Staatsanwältin, die daraufhin sehr skeptisch ist und sich dem Fall noch mal ein bisschen mehr annimmt. Und nochmal die Fingerabdrücke checkt. Und so kommt sie auf seine früheren Identitäten, wie beispielsweise Jensen und Kimball, und damit auch auf den Fall der Kindesentführung. Sie testen dann und merken eben, es ist nicht die Tochter gewesen, die er entführt hatte, sondern ein fremdes Kind. Und 2010 stirbt Rasmussen im Alter von 67 Jahren im Gefängnis an Krebs. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, die wussten ja im Grunde immer noch nicht, wer er in Wirklichkeit ist. Die hatten ja immer noch nicht seinen echten Namen.
Den ursprünglichen.
Den ursprünglichen.
Ja, das heißt, er hat als ursprünglicher Mensch nie irgendwas verbrochen, was zu einer erkennungsdienstlichen Maßnahme führte.
Genau. Und offensichtlich ist auch nie aufgefallen, dass eben mehrere Papiere gefälscht waren. Und man hat diese ganzen Identitäten gar nicht zurückverfolgen können. Bis zum Jahr 2013, wo sich ein Polizist nochmal der ganzen Geschichte angenommen hat. Und er ist mit einem Foto von Larry Venner zu dem Vater von Denise gegangen. Und das war ja die Mutter von dem Kind, was er entführt hatte. Das heißt, da konnte man ja einen Link machen. Und das war der Link, der geholfen hat, zu seiner wahren Identität zurückzufinden. Zumindest der Startschuss dazu. Denn der Vater von Denise erkannte ihn als Bob Evans.
Man muss langsam schon mitschreiben.
Es ist wirklich schwierig, das weiß ich. Als der Polizist dann gemerkt hat, dass es eine weitere Identität gab, wurde ein Video veröffentlicht. Und dieses Video sah eins der Kinder von ihm und meldete sich. Und so kam dann letztendlich raus, dass er in Wirklichkeit Terry Rasmussen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Wie einfach das für ihn war, die Identitäten zu fälschen, und wie schwierig das für die Polizei war, das alles wieder aufzulösen.
Ja.
Und jetzt nahm das Ganze nochmal ganz anders Fahrt auf. denn zu dem Zeitpunkt gab es die Bearbrook-Morde. Das war ein Cold Case aus dem Jahr 1985 bzw. 2000. Es gab 4 Leichen, die in einem Park gefunden worden sind, die zwischen 77 und 81 vermutlich getötet wurden. Und mit der DNA von Rasmussen fand man heraus, dass eins dieser Opfer sein Kind war. Und als man weiterforschte, fand man heraus, dass ein zweites Opfer Elizabeth Honeycrush war, die mit ihm gemeinsam als Elizabeth Evans gelebt hat. Das ist jetzt alles sehr kompliziert, ja. Aber so ist man letztendlich auf die Identität von diesem Cold Case gestoßen und wusste jetzt, dass er definitiv mehr Morde begangen hatte. Man hat daraufhin ganz viel rumgeforscht. Jetzt hatte man so viele Identitäten von ihm, hat geforscht, wo er gewohnt hat und geht davon aus, dass er unfassbar viele Morde begangen hat, dass er in jedem Fall ein Serienmörder war, von dem man bis heute natürlich nicht weiß, wie hoch tatsächlich die Anzahl seiner Opfer ist. Was auch noch darauf hindeutet, dass er mehr Morde begangen hat, ist folgende Situation, an die sich das Mädchen erinnert hatte, was er gekidnappt hatte. Sie wurde nämlich gefragt, ob sie Geschwister hat. Und daraufhin sagte sie, ja, ich habe viele Geschwister. Aber die sind alle beim Campen mit meinem Vater gestorben, als sie Pilze gegessen haben.
Oha.
Das heißt, vermutlich hat er da auch vielleicht immer wieder neue Kinder entführt, die er dann eben umgebracht hat.
Und weiß man auch, warum er die alle umgebracht hat?
Nein, man weiß dazu gar nichts. Er hat dazu ja auch gar nichts gesagt. Eine seiner Töchter kann sich daran erinnern, als sie klein war, dass er mal mit einem kleinen Mädchen bei ihr war. Und man geht heute davon aus, dass das das eine Kind von ihm war, was man eben bei diesem Cold Case gefunden hatte. Und die Tochter sagte, dass das Mädchen etwas asiatisch aussah und dass sie 100% sicher ist, dass Rasmussen, also ihr Vater, das Kind deshalb getötet hat, weil es ihm nicht ähnlich sah. Und sie ist auch davon überzeugt, dass der einzige Grund, warum sie noch lebt, der ist, weil sie ihm so ähnlich sieht. Und somit ist das, du weißt ja, ich beschäftige mich viel mit Serienmördern, im Grunde ein Serienmörder, der in Anführungsstrichen viel mehr Aufmerksamkeit bekommen müsste, weil er unfassbar viele Menschen vermutlich getötet hat, aber man weiß fast gar nichts von ihm.
Ja, und er hat ja auch alle offenen Fragen etc. mit ins Grab genommen, kann man so sagen.
Absolut.
Ja.
Es war ja zu dem Zeitpunkt, wo er verurteilt wurde, nicht mal klar, wie viele Identitäten er hatte.
Ja, und er war ja auch irgendwie nicht geständig. Ne? Viele brüsten sich dann ja auch mit ihren Taten.
Genau, aber er hat ja, genau damit das alles nicht rauskommt, eben gar nicht sich verteidigen lassen.
Ja.
Weil dann hätte man weiter gegraben und dann wäre man zu dem Zeitpunkt ja schon auf die ganzen Identitäten gekommen und vermutlich auch auf die ganzen Morde oder hätte ihn zumindest mehr verhört, unter Druck gesetzt.
Ja.
Und die Staatsanwältin, die ja diese Vermutung hatte, ist sich sicher, dass das eben der Grund ist, warum er gedacht hat, mit einem Mord ist er jetzt ja ganz, in Anführungsstrichen, gut bei weggekommen.
Mhm.
Muss man ja sagen.
Ja. Das war jedenfalls ein ausgeklügelter Täter, den wir da hatten.
Ja.
Und der wirklich sich gut überlegt hat, lange zu morden mit unterschiedlichen Identitäten und seine Spuren gut zu verwischen. Ja, dann sind wir wieder da in 14 Tagen, wenn es heißt Crime of Your Life.